Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Nadine Kammerlander, Professorin für Familienunternehmen an der WHU Otto Bensheim School of Management.
Carsten, heute reden wir über Familienunternehmen. Zwei wirklich sehr, sehr spannende Systeme, mit denen wir uns seit vielen Jahren tagtäglich beschäftigen. Familie und Unternehmen. Und das machen wir mit Nadine Kammerlander, einer Professorin, die wissenschaftlich gesehen auch den ganzen Tag sich damit beschäftigt. Das kann doch eigentlich nur spannend werden.
Ja, gerade aus einer wissenschaftlichen Perspektive mal das zu betrachten, welche neuen Erkenntnisse es da gibt und wie die Zukunft von Familienunternehmen jetzt gerade von jemand wie Nadine angesehen wird, das wird eine sehr, sehr interessante Diskussion, denke ich.
Ich bin auch gespannt, wie viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede es gibt aus unserer Praxis im Vergleich zu ihren wissenschaftlichen Ergebnissen.
Ja, und Familienunternehmen sind ja ein Großteil der deutschen Wirtschaft. Ich glaube, 90% der Unternehmen aus Deutschland sind Familienunternehmen. Insofern ist es eine sehr signifikante Diskussion, die wir führen würden. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch mit Nadine. Let's go!
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit. Heute mit Nadine Kammerlander. Liebe Nadine, Unternehmen und Familie sind für dich zwei Seiten einer Medaille, um die du dich mit Leidenschaft in deinem wissenschaftlichen Leben kümmerst. Tradition und Fortschritt, also Beständigkeit und Neues miteinander zu verbinden, ist dabei eine große Herausforderung, gerade im Übergang von einer Generation auf die andere. Dabei geht es dir um die Zukunftsfähigkeit bzw. Enkelfähigkeit dieser Unternehmen. Du hast Physik studiert, in einer renommierten Strategieberatung gearbeitet und bist seit 2015 Professorin für Familienunternehmen und Leiterin des Instituts für Familienunternehmen an der WHU in Wallendar. Du gehörst weltweit zu den 100 Family Influencer, setzt dich für Frauen in Vorständen ein und bist Mitglied im Zukunftsrat Nachhaltige Entwicklung der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Wie siehst du die Zukunft von Familienunternehmen, von denen heute noch viele Hidden Champions sind? Welche Bedeutung haben sie für die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft? Und wie geht die heutige Generation der Nachfolgerinnen mit ihrem Erbe um? Darüber wollen wir sprechen. Nadine, schön, dass du heute unser Gast bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Familienunternehmen, das sind ja zwei Systeme, Familie und Unternehmen. Was fasziniert dich besonders an dieser Organisationsform, an diesen Unternehmen?
Das sind mehrere Dinge. Zum einen ist es die Komplexität, die hinter diesen Unternehmen steht. Es ist nicht wie bei einigen Großunternehmen, dass es nur darum geht, die Profite möglichst für das nächste Quartal zu erhöhen und das mit den ganz üblichen Maßnahmen zu tun, sondern bei Familienunternehmen, wie du schon gesagt hast, spielen zwei Systeme hinein, das System Familie und das System Unternehmen. Manchmal befruchten sich die beiden, manchmal stehen sie aber auch im Widerspruch zueinander. Und so sind Familienunternehmen schon ganz traditionell darum bemüht, verschiedene Ziele wie die Nachhaltigkeit, die finanzielle Stabilität, aber auch die Harmonie in der Familie miteinander zu verbinden. Und als Physikerin bin ich natürlich immer an komplexen Problemen interessiert und insofern finde ich das wissenschaftlich extrem spannend. Auf der anderen Seite, und das ist der zweite Punkt, warum ich Familienunternehmen so faszinierend finde, ist der Großteil unserer deutschen Wirtschaft von Familienunternehmen geprägt. Wenn wir beispielsweise Abiturientinnen und Abiturienten fragen, was sind denn Unternehmen, die ihr kennt, dann kommen oft die ganz großen Unternehmen, dann kommt Google, dann kommen Automobilhersteller, dann kommt Siemens und dergleichen. Aber wenn wir uns angucken, wer für die Arbeitsplätze, für die Ausbildungsplätze und auch für den Wertbeitrag, die Wertschöpfung zuständig ist, dann ist das zu einem großen Anteil von Familienunternehmen getrieben. Und insofern müssen wir, wenn wir eine wirtschaftliche Zukunft in Deutschland haben wollen, uns auch vor allem um Familienunternehmen und den Mittelstand bemühen, diese verstehen und ihnen helfen, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.
Man sagt ja auch, das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und ich weiß gar nicht, ob die Zahlen allen so bewusst sind. 90% aller Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen. Glaubt man vielleicht gar nicht, gell? Und 37% aller Umsätze werden von diesen Unternehmen erwirtschaftet und 56% aller sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiterinnen arbeiten in diesen Unternehmen. Also hast du das Gefühl, dass die oft zu kurz kommen in der Berichterstattung oder in den Diskussionen, wenn es darum geht, Wirtschaft zu transformieren?
Ja, absolut. Also Die Zahl, die du gesagt hast, sind absolut richtig. Man schätzt sogar den Beitrag zu den Umsätzen noch ein Stückchen höher ein mittlerweile. Aber Familienunternehmen drängen sich oft nicht in den Vordergrund. Das heißt, also in der Vergangenheit wollten viele von ihnen auch Hidden Champions sein. Das mit dem Champions ist eine tolle Sache. Das mit dem Hidden nicht ganz so, denn das bedeutet natürlich auch, dass man eben nicht im Fokus steht, dass nicht über einen berichtet wird. Und damit wird man leicht vergessen. Und das führt natürlich dann auch beispielsweise dazu, dass viele Interessen von Familienunternehmen gar nicht berücksichtigt werden. Familienunternehmen leiden beispielsweise ganz besonders unter der Bürokratie. Das geht aber oft dann in den Diskussionen unter. Außerdem geht unter, dass Familienunternehmen ganz tolle und auch attraktive Arbeitgeber sein können. Umfragen unter Studierenden zeigen jedoch, dass die meisten Absolventinnen und Absolventen gerne zu den Großkonzernen, in die Beratungen, in die Banken oder aber in die Startups gehen. Ein Familienunternehmen, Mittelstand, ist da oft wie so ein weißer Fleck auf der Landkarte, der vielen gar nicht bewusst ist, dass es dort auch sehr spannende Opportunitäten und Chancen gibt.
Wenn du jetzt für Familienunternehmen Werbung machen würdest, was wären so die drei Dinge, wo du sagst, Leute, guckt euch doch mal diese Unternehmen an, die sind viel besser, viel nachhaltiger, viel schöner in ihrem Arbeitsumfeld als vielleicht die Unternehmen, die du gerade genannt hast?
Also die Argumente, die ich da bringen würde, wäre vor allem das Thema Impact. Ja? Also der neuen Generation geht es ja vor allem auch darum, etwas zu bewirken. Das ist ja auch in der Diskussion rund um Work-Life-Balance ganz besonders wichtig. Man will nicht nur Zeit in der Arbeit absetzen, sondern man möchte tatsächlich etwas bewegen. Und wir sehen bei Familienunternehmen, dass dieses Bewegen oft viel einfacher möglich ist, denn es gibt viel weniger politische Taktierereien und Spielchen im mittleren Management und es gibt viel weniger Bürokratie, einfachere Entscheidungsprozesse. Und insofern kann man dort wirklich was bewirken. Man kann auch was auf lange Zeit bewirken. Oft sehen wir, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Familienunternehmen lange bleiben und dort auch entsprechende Karriere machen. Und dritter Punkt der Werbung für Familienunternehmen ist, dass wir häufig sehen, dass es quasi ein besonderes Gemeinschaftsgefühl auch gibt bei der Belegschaft, bei denjenigen, die für das Familienunternehmen arbeiten und somit auch eine entsprechend positive Arbeitsatmosphäre herrscht.
Wie siehst du da eigentlich die Zukunft der Familienunternehmen? Wir haben ja gerade auch durch die traditionellen Strukturen auch viele Gründerinnen, Gründer oder beziehungsweise Eigentümerinnen jetzt in der zweiten oder dritten Generation, die aber auch mittlerweile schon in, sagen wir mal, Altersstrukturen kommen, dass sie über Nachfolgeregelungen auch nachdenken müssen. Siehst du da eine neue Generation, jetzt eine Nachfolgegeneration heranwachsen, die eine andere Perspektive auf das Thema Familienunternehmen hat, vielleicht einen eigenen Führungsstil, ein eigenes Selbstverständnis? Gibt es da so etwas wie ein Generationenthema in der Nachfolge gerade?
Ja, das gibt's absolut. Und wenn wir jetzt auf die Zukunft blicken, dann glaube ich auch, dass sich in den nächsten Jahren die Spreu vom Weizen sehr stark trennen wird. Wir haben einige Familienunternehmen, die noch sehr patriarchalisch geprägt sind, mit Eigentümern, die weit über die 70, teilweise sogar 80 sind, nicht loslassen wollen und die dann eher mit Zettelwirtschaft, denn mit Digitalisierung arbeiten. Ich sage meinen Studierenden auch ganz offen, gebt euch gar nicht erst mit diesen Familienunternehmen ab. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, diese noch zu drehen, diese wieder auf Erfolgskurs zu bekommen, die Chancen dafür sind relativ niedrig, ja. Und das ist aber auch ja der ganz normale Prozess der Evolution im Wirtschaftswesen, dass Unternehmen aufhören zu existieren und neue Startups gegründet werden. Das ist der eine Teil. Der andere Teil sind aber Familienunternehmen, die beispielsweise gerade vor der Nachfolge stehen oder die Nachfolge gerade hinter sich haben. Und da durfte ich in den letzten Jahren eine ganze Reihe an wirklich herausragenden Nachfolgerinnen und Nachfolgern kennenlernen, die auf der einen Seite die Begeisterung für das Thema Familienunternehmen und auch die Liebe, die Passion zum Unternehmertum, aber auch die Verbundenheit zum Standort mit sich bringen. Auf der anderen Seite aber auch exzellent ausgebildet sind, bei uns oder bei anderen sehr guten Universitäten und Business Schools, und die über die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, also die zwei wirklich sehr relevanten Transformationsthemen, Bescheid wissen und diese auch entsprechend vorantreiben. Und ja, wir sehen da auch einen ganz anderen Führungsstil, weil das auch gerade angesprochen wurde. Wir sehen, dass es weggeht von diesem sehr zentralen, patriarchalischen, es gibt den einen, da muss ich jetzt nicht mal gendern, ja, den einen an der Spitze, der die Entscheidungen trifft, hin zu einem viel mehr partizipativen Führungsstil, der mehrere Menschen auch mit einbezieht in die Entscheidungsfindung und der mehr dem entspricht, was die Wissenschaft dann als transformationalen oder charismatischen, visionären vom Führungsstil auch bezeichnet.
Aber wie leicht oder wie schwer fällt es dann diesen Nachfolgerinnen wirklich, die Kultur zu drehen? Weil wenn du sagst, da sind Männer an der Spitze dieses Unternehmens, die sind 70, das heißt, die sind wahrscheinlich 30, 40 Jahre, haben die dieses Unternehmen geprägt. Wie leicht, wie schwer fällt es dann den Nachfolgerinnen wirklich, da die Kultur in den nächsten 15 Jahren zu verändern, und sind die dann frustriert, geben die auf? Was ist so deine Erfahrung?
Also jetzt zu sagen, dass das eine leichte Aufgabe ist, das wäre natürlich eine Lüge, ja. Aber wir haben einen Doktorand von mir, der Reimer Belschner, der jetzt kurz vor der Abgabe ist, hat sich genau dieses Thema Wandel und vor allem auch organisationaler Wandel durch die Nachfolge in seiner Doktorarbeit angeguckt. Und ich war positiv überrascht, was dabei rauskam. Viele von den Nachfolgerinnen und Nachfolgern haben es tatsächlich geschafft, das Unternehmen am Ende zu wandeln und wirklich auch neuen Schwung reinzubringen. Das hat aber natürlich eine ganze Weile gebraucht. Wir sehen, dass viele von den Mitarbeitern sehr positiv darauf reagiert haben, dass jemand aus der Familie die Nachfolge angetreten hat. Das hätte ich erstmal gar nicht so erwartet. Ja, es gibt ja immer diese Vorurteile, dass es dann heißt, naja, der oder die ist jetzt nur deswegen der neue Chef oder Chefin, weil es halt aus der Familie ist. Aber das haben wir nicht beobachtet, sondern stattdessen waren im Mittelstand die Mitarbeitenden froh darüber, Kontinuität zu haben, dieses Zeichen zu haben, die Familie steht weiterhin hinter dem Unternehmen und wird nicht verkauft. Das heißt, die Stimmung war schon mal positiv. Und dann kam das darauf an, was der Übergeber, der Senior sozusagen, gemacht hat. Der musste natürlich signalisieren, dass es eine Nachfolge gibt, dass die Nachfolge jetzt auch tatsächlich real ist und nicht er am Ende doch noch die Entscheidungen selbst in der Hand hat und vielleicht Sohn oder Tochter überstimmt. Und wenn das gegeben war, dann hat sich in einem Prozess, der meistens mehrere Monate gedauert hat, diese neue Kultur schon auch durchgesetzt. Und wichtig war dabei, dass die Nachfolgerinnen und Nachfolger konsequent ihre Nachricht, ihre Message verbreitet haben, dabei geblieben sind, von ihrem Weg, von ihrer generellen Strategie und Vision nicht abgekommen sind. Und natürlich geht das nicht ohne Kollateralschaden. Also wir haben in fast allen Familienunternehmen nach der Nachfolge die Situation gehabt, dass der eine oder andere Manager das Unternehmen am Ende auch verlassen hat, weil er sagte, nee, mit diesem neuen Führungsstil kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Aber auch das ist ja ein ganz normaler Trend, den man in der Wirtschaft sieht. In Summe aber waren die meisten Nachfolgerinnen und Nachfolger am Ende sehr zufrieden, wohin sie das Unternehmen geführt haben. Und ich glaube auch, dass es in der Familie leichter fällt, weil die Mitarbeiter natürlich sehen, dass der Chef oder die Chefin auch ein gewisses eigenes Risiko auf sich nimmt, das Unternehmen in diese Richtung zu bringen. Und die wissen, dass das nicht nur irgendwie eine Idee und ein Trend ist, der nach einem halben Jahr wieder verfliegt und der Chef oder Chefin sich dann aufmacht in ein anderes Unternehmen, sondern die wissen, das ist eine Reise, auf die man sich jetzt gemeinsam macht, und alle sind davon abhängig, dass es am Ende erfolgreich wird.
Was zeichnet dann diese neue Kultur aus? Also was ist es dann, was diese Nachfolgerinnen dann etablieren? Führung, Arbeitsweise, Arbeitszeiten, was ist dann anders? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja.
Also es ist auf der einen Seite dieses, wie wird die Führungsperson, wie wird die Person an der Spitze eigentlich gesehen? In der Vergangenheit, der Patriarch im Familienunternehmen, der war ja oft gottgleich. Ja, also alles, was er gesagt hat, war richtig, war nicht anzuzweifeln und war quasi mehrere Instanzen über dem, wo die Mitarbeiter waren, und war damit auch nicht zu kritisieren. Die neue Generation ist da deutlich näher bei den Mitarbeitenden, auch offener für Kritik und offener auch mal quasi Schwäche oder Unwissen auch zuzugeben, Fehler zuzugeben und zu sagen, naja, das hat jetzt nicht funktioniert und jetzt gehen wir wieder einen anderen Weg. Also es gibt ein sehr herausragendes, ich finde, Beispiel von einem Unternehmen, das beispielsweise Work from wherever you want eingeführt hatte, ne, rumexperimentiert hatte mit neuen Arbeitsformen und dann festgestellt hat, naja, das klappt einfach doch nicht. Da gibt es negative Nebenwirkungen, die man nicht vorhergesehen hat. Und wo sich die Unternehmer dann hingestellt haben und gesagt haben, naja, wir haben das probiert, hat aber nicht funktioniert. Jetzt müssen wir es doch wieder anders machen. Und das wäre natürlich in der alten Generation undenkbar gewesen, diese Fehler auch zuzugeben. Das heißt, dieses mehr auf einer Ebene sein, offener sein, Fehler auch mal zuzugeben, das sehe ich. Und dann sehe ich aber auch eine generell erhöhte Offenheit, was das Thema Innovation betrifft, Transformation betrifft und sich zu öffnen und einfach mal neue Dinge auch auszuprobieren.
Du sprichst jetzt auch einen ganz interessanten Punkt an aus meiner Sicht, nämlich, dass auch dieser Aspekt, neue Führungsstile, einen offeneren Führungsstil zu praktizieren, mehr in die Partizipation reingeht, auch Implikationen auf die Mitarbeitenden hat, auch bestimmte Anforderungen stellt. Also zum Beispiel, das ist auch das, was ich wahrnehme, wenn man einen sehr, ich sag mal, patriarchalischen Führungsstil erlebt hat, erzeugt das ja auch eine gewisse Sozialisation und auch gewisse Verhaltensweisen. Und die Veränderung von heute auf morgen jetzt zu sagen, ja, jetzt machen wir alles partizipativ und wir arbeiten von zu Hause aus, ne? Die Disziplin und die Änderung, die auch bei den Mitarbeitenden stattfinden muss, ist ja auch nicht so leicht. Das wird oft unterschätzt aus meiner Sicht. Also diese Transformationsprozesse laufen ja, wenn man sie ernsthaft angeht, auch eben nicht in wenigen Tagen ab, sondern das sind ja auch beidseitige, also von der Führungsseite, aber auch von der Mitarbeiterseite sind das ja Themen. Wie siehst du das denn? Also ist das, was du jetzt sagtest, eher ein Aufgeben, dass man sagt, wir drehen jetzt Sachen wieder zurück, wir gehen also weg vom Work from Anywhere? Ist das eher eine Resignation? Oder, also unterschätzt man die Anforderungen auf der Mitarbeiterseite? Oder hat man auch das Durchhaltevermögen, Dinge durchzuziehen, auch die Disziplin, solche Dinge durchzuziehen und zu sagen, ja, solche Transformationen können eben auch vielleicht einige Jahre in Anspruch nehmen, bis auch da die richtigen Groschen gefallen sind?
Also ich habe durchaus den Eindruck, dass das Durchhaltevermögen da ist und man muss einfach dann zwischendrin nachjustieren. Ja? Und also beispielsweise bei Work from Home, da sehen wir ja im Moment, also wir wissen ja noch nicht, was das Optimum ist. Also ich höre viele Unternehmer, die sagen, ja, natürlich will ich meinen Mitarbeitern den Freiraum lassen, aber auf der anderen Seite, wenn wir nie zusammen sind, dann geht auch dieser Zusammenhalt, dieses Teamgefühl irgendwie verloren und wir kennen uns gar nicht mehr. Und jetzt mag es Mitarbeiter geben, die das mehr brauchen, andere, die das weniger brauchen, manche, die mehr Work from home kompatibel sind, andere, die das weniger sind. Und ich glaube, das wird uns noch einige Jahre bescheren, bis wir wirklich verstanden haben, wie das am besten funktioniert und wie das auch in unterschiedlichen Unternehmenstypen am besten funktioniert. Und ich glaube, wichtig ist jetzt hier für die Nachfolgerinnen und Nachfolger, dass sie eben nicht aufgeben, sondern dass sie sagen, ja, wir bleiben dran und wir feilen so lange an dem System, bis es am Ende funktioniert, für die Mitarbeiter funktioniert, für sie selber funktioniert, aber auch für das Unternehmen funktioniert. Und da muss man natürlich noch bedenken, diese alte Welt, ja, das war eine relativ einfache, denn einer hat die Entscheidung getroffen und damit auch die komplette Verantwortung getragen. Jetzt ist es natürlich so, Unternehmer und Unternehmerinnen, die tragen immer noch die Verantwortung, denn wenn es schief geht, ist es deren Geld, was weg ist, deren Unternehmen, was insolvent ist, deren Name, der negativ in der Presse erwähnt wird. Aber trotzdem möchte man ja auch mehr Freiraum, mehr Verantwortung weiter delegieren an die Mitarbeiter, damit die sich auch entsprechend entfalten können. Und da stellen wir fest, dass es natürlich einige Mitarbeiter gibt, vor allem der jüngeren Generation, die sagen, Mensch, das ist wunderbar, das ist toll, genau so möchte ich arbeiten. Ich möchte ja nicht nur Befehlsempfänger und Ausführer sein, sondern ich möchte selber was beitragen. Auf der anderen Seite erinnere ich mich, dass mir ein Unternehmer erzählt hatte von einem Mitarbeiter, der kam irgendwie mit 14 zur Ausbildung ins Unternehmen und mit über 70 kam der nach der Rente immer noch jeden Tag ins Unternehmen, um da mal vorbeizugucken. Und irgendwann in seiner aktiven Zeit wurden ihm natürlich dann auch entsprechende Beförderungen angeboten von der Next Gen. Aber die hat er abgelehnt, weil er sagte, nein, das möchte ich nicht. Ich bin zufrieden damit, meinen Job auszuführen, tagtäglich das Gleiche zu tun über, keine Ahnung, 50 Jahre hinweg. Und das war seine Persönlichkeit. Und das zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt, das ist natürlich jetzt auch eine große Herausforderung, vor der im Moment die Unternehmerinnen und Unternehmer stehen.
Also dass Führung auch einen individuellen Charakter hat, dass man stärker nicht so one size fits all, also alle machen jetzt Homeoffice, ne, sondern stärker auf die individuellen Bedürfnisse eingeht, ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich meine, was ich immer so sehe ist, und ich habe großen Respekt jetzt gerade auch, steht ja auch die Frage, warum macht man das mit dem Kulturwandel? Da steht ja auch ein klares ökonomisches Thema dahinter, weil wir haben Nachhaltigkeitsthemen, Digitalisierungsthemen, das heißt, es geht hier darum, überlebensfähig zu bleiben, ne? Und es geht darum, Geschäftsmodelle zu verändern. Und dieser Kulturwandel ist letztlich ein Mittel, um eine Innovationsfähigkeit aufzubauen, die uns ermöglicht, diese neuen Geschäftsmodelle, neue Produkte, Dienstleistungen, nachhaltige Produkte aufzubauen. Also wir brauchen eine höhere Innovationskraft. So sehe ich das zumindest. Immer würde mich auch deine Interpretation interessieren. Also diese Vielschichtigkeit dieser Transformation, mit denen jetzt diese neue Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch natürlich die aktuelle Generation konfrontiert ist, ist doch die große Herausforderung unserer Zeit, oder? Ja. Wie siehst du das?
Ja. Also ich meine, wir haben natürlich auch, also Familienunternehmen hatten auch in der Vergangenheit schon große Krisen. Ja, also wenn wir mal 100 Jahre zurückdenken, hatten wir 2 Weltkriege. Das war für viele Unternehmen natürlich noch ein deutlich größerer Schock als das, was wir im Moment erleben, oder die Hyperinflation und so weiter und so fort. Ich glaube, was unsere Zeit gerade so schwierig und so herausfordernd macht, ist die Anzahl der Krisen, der Herausforderungen gleichzeitig, und dass es eigentlich gar nicht mehr sequenziell ist, Stabilität, Transformation, Stabilität, Transformation, wie so dieses alte Modell aus der Managementforschung war. Es gibt lange Zeiten der Stabilität und kurze Zeiten der Disruption. Das haben wir nicht mehr. Da ist es maximal umgedreht. Wir haben lange Zeiten der Disruption und vielleicht eine kurze Stabilitätsphase, bevor schon wieder die nächste Disruption kommt, sei das durch neue Technologien, Digitalisierung, durch neue Herausforderungen, beispielsweise Nachhaltigkeit, oder aber durch geopolitische Krisen, wie wir sie ja auch vielfältig erlebt haben in den letzten Jahren. Und das macht das natürlich schwierig, weil man gefühlt auch auf mehreren Fronten gleichzeitig kämpft und gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich das, was ich mit der höchsten Priorität angehen sollte? Ist es doch irgendwie die Abhängigkeit von irgendwelchen Zulieferern in Gegenden, die als politisch instabil gelten? Ist es der Fachkräftemangel im eigenen Land, oder muss ich mich doch um die Nachhaltigkeit jetzt kümmern? Und diese Vielfältigkeit an Problemen, die alle um den Platz an der Prio 1 und Prio 2 kämpfen, das ist natürlich ermüdend für die jetzige Generation. Und da haben wir jetzt auch keine wirklichen Rollenvorbilder aus der Vergangenheit, denn diese hohe Anzahl an gleichzeitig existierenden Herausforderungen, die ist natürlich einmalig. Aber es wäre auf der anderen Seite auch etwas zu optimistisch zu denken, dass das wieder weggeht.
Denkst du denn, dass die gut ausgebildet sind, diese nächste Generation, auf genau diese transformatorische Situation, oder du sagst sogar auf diese disruptive Situation, die wir gerade erleben?
Also ich denke, viele sind gut ausgebildet, ja, haben zum einen von früh auf das Unternehmen kennengelernt, waren an äußerst guten Universitäten, haben viele Praktika gemacht. Aber die Problematik, die wir jetzt haben, ist, dass wir ja für viele Herausforderungen noch gar keine Antwort haben. Ja? Beispiel, was wir vorher hatten mit diesem, wie sieht eigentlich das perfekte Work-for-Home-Konzept aus? Wir wissen das einfach nicht. Das heißt, die Zeiten, wo ich einfach in ein Lehrbuch gucken konnte und schauen konnte, okay, was ist jetzt die nächste Maßnahme, um, keine Ahnung, meine Kosten zu senken, die ist halt einfach vorbei. Ja? Und wir brauchen mehr Try and Error und natürlich auch, dafür sind viele ausgebildet, aber es ist eine andere Situation als vor 10, 20, 30 Jahren, wo man sich noch deutlich vorbereiteter fühlen konnte.
Dann machen wir es mal konkret. Welche Fähigkeiten, denkst du, sind jetzt notwendig und muss die jetzige Generation an Nachfolgerinnen auch schon haben?
Also das kann man jetzt auf mehr, also da muss man, glaube ich, sich jetzt mehrere Ebenen angucken. Ich fange mal ganz unten an, so die Basis. Und ich glaube, das sind so die generellen Werte, die ein Unternehmer haben muss. Ja, also dieses, wofür stehe ich eigentlich? Was ist mir eigentlich wichtig? Ja, und was treibt mich eigentlich dazu an? Und warum stehe ich eigentlich auch jeden Tag auf, um dieses Unternehmen zu führen? Wenn ich das nicht habe, bin ich sehr schnell in der Situation, wo ich den Brief öffne vom Private Equity, vom Konkurrenten mit dem Angebot und sage, ja, ich verkaufe. Ja, so. Das heißt, diese Werte, wie gehe ich mit dem Unternehmen um, warum mache ich das eigentlich, das ist die Basis, ansonsten kommt man immer wieder ins Zweifeln, ob man das wirklich fortführen möchte.
Dazu gehört aber auch eine Vorstellung zu haben, wie das in Zukunft sein soll. Also es ist ja nicht nur das, warum mache ich dieses Unternehmen heute, sondern auch, warum mache ich das noch in 5 oder 10 oder 15 Jahren, richtig?
Genau. Und da sind wir dann quasi bei dem Thema Vision oder vor allem, ich sag mal das im Deutschen, Wertschöpfung klingt ein bisschen doof, die Value Creation, ja, also was ist der wirkliche Wert, den mein Unternehmen auch bringt, jenseits irgendwie vom Profit, aber was ist sozusagen die Rolle des Unternehmens, ja, also was will ich auch in mehreren Jahren machen? Und das ist sozusagen das Fundament. Und dann geht es natürlich auch darum, gewisse Fähigkeiten zu haben, die einem helfen, durch dieses ganze Chaos, was wir im Moment so haben, zu navigieren. Und dazu braucht es als allererstes mal eine gewisse Portion auch Optimismus und Mut, den wir derzeit in Deutschland manchmal vermissen. Denn wenn ich mit dem Gegenteil ausgestattet bin, mit Pessimismus und mit einer zu großen Risikobewusstsein, dann komme ich im Moment nicht weiter, dann treffe ich keine Entscheidungen. Das führt zu Stillstand und Stillstand im Zeit der Transformation ist natürlich das Todesurteil. Das heißt, ich brauche Optimismus und ich brauche Mut. Und von den Fähigkeiten her, denke ich, läuft vieles auch in Richtung Agilität, in Richtung, es gibt ja sehr viele Punkte auch, wie man mit der VUCA-Welt, auch wenn das Konzept jetzt schon ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, ist immer noch sehr aktuell, wie man damit umgeht. Also beispielsweise, dass man mehrere Personen in die Entscheidungsfindung mit einbezieht, dass man Expertenteams aufstellt, dass man Szenarien durchrechnet, dass man die Szenarien immer wieder anpasst, dass man Simulationen macht und vor allem, dass man einfach davon nicht mehr davon ausgeht, dass Entscheidungen, die man trifft, für die nächsten 5 Jahre gelten, sondern dass man eben wie in der Agilität kürzere Zyklen hat, iterative Zyklen hat, wo man guckt, passt das jetzt eigentlich, was wir machen oder müssen wir das nochmal anpassen? Also diese ganzen Dinge, die wir zum Teil aus hochdynamischen Branchen wie der IT-Branche kennen, die wir auch als Startups kennen, all die müssen wir jetzt in Richtung Familienunternehmen, in Richtung Mittelstand auch denken, denn die helfen natürlich, sich anzupassen. Und dann gehören natürlich noch Eigenschaften dazu, ganz traditionelle, wie das entsprechende Verständnis von eigentlich allen Unternehmensfunktionen, was ist gutes Personalmanagement, was ist gutes Finanzmanagement und so weiter und so fort, um wirklich das ganze Business auch zu überblicken. Also die Kenntnisse, die Unternehmerinnen und Unternehmer haben müssen, sind schon sehr vielfältig.
Du hast jetzt auch gerade noch einen ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich durch diese zunehmenden Krisen in einer, sagen wir mal, kürzeren Frequenz, dass das ein Stück weit ein Dauerzustand auch wird, brauchen wir eine höhere Anpassungsfähigkeit, eine schnellere Anpassungsfähigkeit. Und für mich ist immer interessant, um da auch vielleicht nochmal die Brücke zu schlagen, woher kennen wir Systeme mit einer hohen Anpassungsfähigkeit, einer guten Anpassungsfähigkeit? Die finden wir in der Natur, ne? Also sich auf ungeplante Ereignisse einstellen zu können. Und es ist interessant, und da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, wenn man schaut, wie sich Natur anpasst und wie entsteht Innovation auch in naturalistischen Systemen, dann ist es stark im Schwerpunkt durch Kollaboration. Und das heißt, Innovation entsteht eigentlich immer durch Kollaboration und nicht durch Wettbewerb. Also Wettbewerb ist eigentlich immer, um das Schwache zu verdrängen, was ich auch verstehe, ne? Das stärkere Unternehmen verdrängt den Konkurrenten. Aber um diese Innovation zu erzeugen, brauchen wir eine höhere Kollaboration. Wie siehst du die Relevanz von, ich sag mal, auch Kollaboration in einem Unternehmen, an einem Unternehmen, was auch bedingt vielleicht stärkere netzwerkartige Strukturen, die dann Kompetenzen flexibel bündeln. Was ist der Stellenwert von Kollaboration für die Zukunft von Unternehmen?
Also der ist wahnsinnig hoch, ja, sowohl im Unternehmen als auch über die Unternehmen hinaus. Ja, also die Zeit der Einzelkämpfer, der Genies, die irgendwelche Patente entwickeln, die das Unternehmen dann voranbringen und die aber gar nicht mit anderen zusammenarbeiten, die ist, denke ich, vorbei. Und es sehen noch nicht alle Familienunternehmer so. Ja, also ich habe auch, wir selber kollaborieren ja als Institut mittlerweile auch deutlich mehr als mit anderen Instituten, als wir das noch vor 5 Jahren oder so gemacht haben. Das hat bei der älteren Generation durchaus zu manchen Fragestellungen geführt bei den Unternehmern, die das überhaupt nicht verstanden haben, warum wir nicht in den verstärkten Wettbewerb gehen. Ich glaube, bei der jüngeren Generation ist dieses Verständnis, dass Kollaboration unabdingbar ist, absolut da. Und wir sehen das, also wir haben jetzt selber als Institut gerade eine Family and Friends Community aufgesetzt, wo sich Familienunternehmen untereinander vernetzen können, miteinander austauschen können und hatten da ein sehr spannendes Webinar zum Thema Kommunikation zu politisch vielleicht schwierigen Themen schon vor Weihnachten. Und die Leute haben uns berichtet, dass sie sehr diesen Austausch schätzen. Wir sehen das beim Maschinenraum, dieser Initiative aus Berlin, die unterschiedlichste Mittelstandsunternehmen miteinander vernetzt. Also ich habe schon den Eindruck, dass die mittelalte, jüngere Generation diesen Trend in Richtung Kollaboration, Kooperation deutlich wahrnimmt und da auch sehr viel aktiver ist, als das vor 10, 20, 30 Jahren der Fall war.
Ich stelle mir jetzt die Frage, wo sind denn die Vorbilder? Also wenn die Elterngeneration eher die Patriarchen waren, das Mittelmanagement aber auch schon seit vielen Jahren da ist und auch geprägt ist in dieser alten Struktur, in dieser alten Logik und jetzt kommen Nachfolgerinnen in das Unternehmen rein. Welche Vorbilder haben diese jungen Menschen, die, keine Ahnung, Anfang 30, Mitte 30, Anfang 40 sind, um das alles voranzutreiben oder auch sich inspiriert haben zu lassen in der Vergangenheit, um jetzt genau zu wissen, was getan werden muss in der Transformation? Weil das können ja nicht die Vorbilder in der Familie sein. Das können ja nicht die Vorbilder sein von einer Management-Generation, die das Alte optimiert hat. Wo siehst du Vorbilder für diese Generation?
Also Vorbilder sind dann überwiegend in anderen Unternehmen zu sehen, also beispielsweise Familienunternehmen, die sich vor ein paar Jahren schon auf den Weg gemacht haben und damit ein paar wenige, aber immerhin ein paar Schritte weiter sind. Ja, oft kommt die Inspiration aber auch noch aus anderen Gegenden. Ja, also wir wissen, dass viele Familienunternehmen gerne auch mal beispielsweise in Silicon Valley reisen, um da vor allem den Innovationsgeist zu spüren. Und das sind nicht nur die großen Familienunternehmen, sondern bei uns in der Region ist kürzlich eine lokale Brauerei in Silicon Valley gereist mit dem Management zusammen, weil der Eigentümer, der relativ jung geblieben auch ist, sich einfach auch informieren wollte, wie denn Innovation da abläuft. Und insofern diese Reisen, andere Familienunternehmen, aber auch zu gucken, was beispielsweise Startups machen, das sind Dinge, die einen motivieren und inspirieren können.
Jetzt sagst du, diese junge Generation ist gut ausgebildet. Was ist mit der Generation an Managerinnen, die im Unternehmen schon sind, auf die dann diese junge Generation trifft? Sind die ebenfalls gut ausgebildet? Oder haben die eigentlich das größere Problem? Und du sprachst vorhin davon, da gehen dann auch einige. Also wie sieht eigentlich die Mannschaftsausstellung in seinem Familienunternehmen auf der Führungsebene aus?
Ja, also wir sehen, dass in Familienunternehmen die Zeiten, die Manager da bleiben, oft relativ hoch sind, ja, relativ lang sind. Also länger als auch in anderen Unternehmen. Also oft arbeitet man sich auch nach oben, wird befördert und dergleichen. Das hat viele Vorteile. Man kennt das Unternehmen. Wir sehen viele wahnsinnig loyale Manager in Familienunternehmen, die wirklich für das Unternehmen brennen und, wie man so früher gesagt hätte, die extra Meile gehen. Auf der anderen Seite ist das Thema Ausbildung natürlich schon ein schwieriges. Dieses ganze Thema Lifelong Learning, was ja mittlerweile sehr viel auch proklamiert wird, auch zu Recht proklamiert wird, das gibt's ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange. Und wir sehen, dass vor allem in den Familienunternehmen oft die Gelder, die beispielsweise in Weiterbildungen gesteckt werden, jetzt nicht so üppig fließen, wie das vielleicht in Beratungen oder Ähnlichem der Fall ist. Das heißt, die Weiterbildungen der Mitarbeitenden on the job in Familienunternehmen, die lässt noch zu wünschen übrig. Da ist Luft nach oben, ja. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir da sehr viele Manager haben, mit Manager mittleren Alters, denen beispielsweise die Weiterbildungen zu Digitalisierung, zu Nachhaltigkeit fehlen. Viele Familienunternehmer sehen das auch, indem sie sagen, Mensch, Nachhaltigkeit ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Aber wir haben ja niemanden im Unternehmen, der das Thema wirklich verstanden hat und durchblickt hat und das damit auch also inhaltlich weiterbringen könnte. Und die Antwort liegt da natürlich auf der Hand. Es gibt wahnsinnig viele, wahnsinnig gute Weiterbildungsmöglichkeiten auch für Manager neben dem Job, egal ob das jetzt Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit oder was auch immer anbetrifft. Aber es bräuchte da einen Mindset-Shift in den Führungsetagen und bei den Eigentümern vor allem, um da auch wirklich Gelder in die Hand zu nehmen und die Weiterbildungen voranzutreiben.
Kann ich auch nur bestätigen, vielleicht nochmal, also unserer Erfahrung nach ist auch genau das, wo momentan, ich sag mal, die politischen Spannungen entstehen. Du sagtest vorhin, ne, in Familienunternehmen hast du weniger Politik, aber genau an der Stelle, also dieses Phänomen, du hast halt alteingesessene Managerinnen, sag ich mal, in Führungspositionen, die noch eine alte Tradition vertreten. Du hast vielleicht auch noch den Patriarch, der, sagen wir mal, über die letzten 20, 30 Jahre mit diesen Menschen zusammengearbeitet hat. Da ist auch eine enge Bindung. Und jetzt hast du vielleicht einen Next-Gen-Unternehmer, der da reinkommt und sagt, aber die Hälfte von denen, die müsste man entweder irgendwie versuchen weiterzubilden oder vielleicht müsste man die auch austauschen, weil die sind eigentlich nicht mehr Teil unserer Zukunftsperspektive. Und da entstehen dann natürlich auch die Konflikte, aber auch die harten Entscheidungen, die vielleicht getroffen werden müssen an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, ich weiß nicht, was deine Perspektive ist, aber wir reden über Transformation, aber an verschiedenen Stellen wird man auch Entscheidungen treffen müssen, die auch Schicksale von Menschen dann beeinflussen, ne? Und eben auch gerade von Führungspositionen. Und das sind oft die Stellen, die Kristallisationspunkte, die man ja auch nicht umschiffen kann, wo wir momentan sehen, da ist sehr, sehr viel Sprengstoff drin. Deswegen würde mich interessieren, wie du das siehst. Also wie geht man damit um? Weil das sind natürlich auch Konstellationen, wo wir oft dann auch irgendwie involviert sind und dann sagen, okay, das ist jetzt, das muss man irgendwie lösen.
Und vor allem ist hier die Frage, wie lange warte ich? Ja, also wir beobachten ja sehr oft, dass das erkannt wird. Da gibt es einen Befund. Die Managerinnen sind nicht in der Lage, jetzt zu transformieren. Die waren echt gut in den letzten 10, 15 Jahren, wo man optimieren konnte, wo die Wirtschaft sehr erfolgreich war, wo die Produkte sich sehr gut verkauft haben, wo neue Märkte global eröffnet worden sind. Und jetzt geht es aber darum, heute Investitionsentscheidungen zu treffen, die 15 Jahre in die Zukunft vielleicht erst ihre Wirkung zeigen. Und da erleben wir ähnlich wie in der Politik auch viel Zurückhaltung, viel Angst, viel Unsicherheit. Und jetzt ist immer die Frage auch für uns, wie viel Zeit gebe ich dann einer Managerin, einem Manager, sich zu verändern? Wie viel Zeit hat eigentlich das Familienunternehmen? Wie lange kann es warten? Weil eigentlich müssen auch jetzt die Entscheidungen getroffen werden.
Also das sehen wir ganz genauso. Und ich meine, was es noch schwieriger macht, ist, dass in vielen Familienunternehmen in der Vergangenheit das Mantra geherrscht hat, eigentlich feuern wir keine Leute. Ja, also wir sind so eine Pseudo-Familie, wie es in der Wissenschaft heißt. Wir sind eine Gemeinschaft und eigentlich arbeiten wir alle zusammen. Und mit diesem Mindset gehen auch viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer dann in die Nachfolge. Und dann merken sie aber, naja, es passt irgendwie nicht mit der einen oder anderen Person. Und der vorher schon angesprochene Reimer Beschner, der Doktorand, der hat sich auch genau das als einen seiner Schwerpunkte angeguckt. Wie geht man eigentlich mit solchen Situationen um? Und er hat festgestellt, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer einen Unterschied machen zwischen, passt die Person wirklich einfach menschlich nicht oder ist es in Anführungszeichen nur ein Kompetenz-Issue? Ja? Also von so einer ganz klaren, rationalen Investmentbanker-Beraterseite würde man natürlich sagen, fehlende Kompetenz beispielsweise bezüglich Digitalisierung, das ist ein absoluter Kündigungsgrund. Bei den Familienunternehmen ist das nicht der Fall. Ne? Die taten sich relativ leicht, Leute auch zu kündigen, Managern zu kündigen, auch langjährigen Managern zu kündigen, wenn die das Gefühl hatten, das passt menschlich nicht. Ja? Also beispielsweise der Manager behandelt seine Mitarbeitenden schlecht, ja, oder hat irgend so ein Grundprinzip des Miteinanders gebrochen. Dann fällt es denen relativ leicht, die Kündigung auszusprechen. Wenn das aber in Anführungszeichen nur Kompetenzprobleme sind, dann hadern die oft und in unserem Fall war das im Durchschnitt mehrere Monate damit, wie sie jetzt damit umgehen. In ganz vielen Fällen haben die dann noch eine zweite und noch eine dritte und vielleicht sogar noch eine vierte Chance gegeben dem Manager, um quasi die ganzen Problematiken am Ende doch irgendwie zu lösen. Am Ende, nach mehreren Monaten, bis ich glaube, das Maximum war anderthalb Jahre, haben allerdings dann doch die meisten der Nachfolgerinnen und Nachfolger, die der Doktorand interviewt hat, sich entschieden, dann eine Kündigung auszusprechen. Das war wirklich hart für die. Die sind da auch durch einige mentale Prozesse durchgegangen, um das vor sich selber zu rechtfertigen. Das ist ganz spannend, aber eigentlich ein eigenes Thema. Aber dann war natürlich auch immer die Frage, was ist eigentlich die Wirkung ins Unternehmen hinein? Und die Wirkung ins Unternehmen hinein, die kann natürlich auch zweiseitig sein. Und da hängt das sehr stark von der Kommunikation ab. Es kann negativ sein im Sinne von, huch, jetzt weht hier ein ganz anderer Wind und plötzlich wird auch den langjährigen Mitarbeitenden gekündigt und diese Loyalität, dieser quasi Vertrag, der eigentlich zwischen Familie und Mitarbeitenden herrscht, der gilt plötzlich nicht mehr. Es kann aber auch ein positives Signal sein in dem Sinne, dass man hat ja Chancen gegeben und es ist durchaus eine legitime Erwartungshaltung der Eigentümer da, dass auch jeder Mitarbeitende sich weiterbildet, up-to-date bleibt und weiter die entsprechenden Kompetenzen hat. Und das kann, wenn man das richtig macht, dann auch ein wirklich gutes Signal sein.
Ich bin nämlich immer noch erstaunt, wie wenig IT-Kompetenz vorhanden ist auf Management-Level. Also ich hatte das Gefühl gehabt, vor ein paar Jahren, als man über Digitalisierung angefangen hat, intensiver zu reden, als dann die Digitalstrategien gemacht worden sind, also so vor 8 bis 10 Jahren ging das ja los. Da gab es auch so einen richtigen Hub an, man hat einfach mehr Kompetenzen in den Feldern gehabt. Jetzt stelle ich gerade fest, das nimmt gerade ab, gerade wenn es Richtung IT-Transformation geht, also wenn es wirklich um die IT-technischen und technologischen Grundlagen geht in einem Unternehmen, die ja die Basis sind für alle neuen digitalen Geschäftsmodelle. Und das zweite Phänomen, beim Thema Nachhaltigkeit habe ich das Gefühl, Déjà-vu, wie vor 10 Jahren bei der Digitalisierung auch, wir diskutieren Grundlagen, was ist Nachhaltigkeit, dieses Dreieck aus sozialen, ökologischen und ökonomischen Wirkmechanismen bei neuen Geschäftsmodellen, obwohl ja das Nachhaltigkeitsthema, ähnlich wie auch damals Digitalisierung, ja schon jahrzehntelang unser gesamtes Leben bestimmt und auch verändert hat. Warum dauert das so lange und warum tun wir uns so schwer? Warum tut sich auch diese Management-Generation so schwer, diese Dinge zu begreifen? Und ist es dann wirklich vielleicht auch nicht auch eine Frage von, was wird eigentlich an den Hochschulen, in den Ausbildungsgängen gelehrt? Vielleicht auch die falschen Dinge?
Also wenn wir erstmal zum Thema Digitalisierung zurückgehen, da haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass viele von den Managern, als die quasi noch in den Ausbildungen oder in den Hochschulen waren, das Thema quasi noch nicht gab. Ja? Also das kam dann ja erst in den Jahren danach. Und die damals mit 50er, mit Anfang 60er, die hatten das Thema einfach noch nicht, ja. Und ich sehe das ganz genau wie du. Also viele Unternehmen haben diese Prozessdigitalisierung gemacht in den letzten 10 Jahren. Manche haben auch ihre Produkte digitally enhanced. Aber dieser letzte Schritt von diesem Dreischrittprozess, Prozess, Produkt, Service und dann Businessmodell, dieser letzte Schritt, die Digitalisierung des Businessmodells, die ist bei vielen noch nicht geschehen. Und wir sehen auch, dass es erheblichen Nachholbedarf gibt bei dem ganzen Thema Daten. Das ein oder andere Unternehmen hat mittlerweile eine Digitalstrategie, aber es gibt noch keine Datenstrategie, ja, die es ja auch für das Thema künstliche Intelligenz jetzt wirklich bräuchte. Stattdessen gibt es eine zum Teil irrationale Angst. Ich weiß nicht, ob ihr das auch beobachtet habt, aber mir kommt immer diese irrationale Angst vor Cloud-Lösungen entgegen, wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, was natürlich mit den Themen rund um Kontrollverlust, fehlendes Verständnis, was passiert da eigentlich zu tun hat. Aber so dieses Irrationale, das aus dem Emotionalen auf der einen Seite kommt, ich will keine Kontrolle verlieren, und auf der anderen Seite dem Unverständnis, was passiert da eigentlich? Das ist natürlich entsprechend hemmend, ja. Bei der Nachhaltigkeit ist es auch so, die Nachhaltigkeit kommt eigentlich erst jetzt in viele Ausbildungsprogramme hinein. Aber wie ich höre, immer wieder Unternehmerinnen und Unternehmer sich beklagen, wir haben eigentlich niemanden im Unternehmen, der das Thema wirklich vollumfänglich, holistisch verstanden hat. Den bräuchte man aber eigentlich, und den bräuchte man eigentlich auch an entsprechend hoher Position, denn wenn der irgendwo in der Matrix sitzt, dann kann der oder die natürlich nicht entsprechend agieren, denn Nachhaltigkeit bedeutet ja auch, dass Einkaufen mit Produktion, mit Marketing, mit Vertrieb und so weiter spricht. Und dann kommen wir wieder zu der Fragestellung, wie viel ist das Thema den Unternehmerinnen und Unternehmern eigentlich wert Und was wollen Sie ausgeben, um eine entsprechende Abteilung beispielsweise auch im eigenen Unternehmen voranzutreiben?
Zumal es aus meiner Sicht ja auch einen Zusammenhang gibt zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, gerade der Geschäftsmodelle. Ne? Wenn man mal, ich sage immer, es lohnt sich heute wieder, eine Waschmaschine zu bauen, die nie kaputt geht. Und wenn sie vielleicht kaputt geht, dass ich sie recyceln kann, wenn ich diese Waschmaschine ein Servicemodell überführe. Ne? Also Waschen als Dienstleistung zu verkaufen. Und das heißt, ich brauche weniger physische Infrastruktur, kann nachhaltige physische Infrastruktur machen, kann vielleicht sogar Circular Economy machen, ne, in der Infrastruktur, weil die Wertschöpfung über den Servicebereich entsteht. Ne. Das sind ja jetzt auch so Gedanken, die jetzt so langsam aufkommen, also wo man die Potenziale sieht, ne, diese Zusammenhänge, dass es auch ökonomische Aspekte hat. Ne. Oft reden wir ja über Nachhaltigkeit immer nur über ökologische, aber es hat auch starke nachhaltige ökonomische Effekte. Also wie bleibe ich im Spiel in dieser volatilen Welt? Ne?
Aber was Nadine ja sagte, das beobachten wir ja auch. Gell? Also für jedes SAP-Projekt, für jedes S/4HANA-Projekt wird viel Geld ausgegeben, teilweise Millionen. Da werden 20, 30 Personen allokiert für 1,5 Jahre in einem Projektteam, weil SAP als Technologieanbieter eine Abhängigkeit aufgebaut hat, die jetzt das Unternehmen zwingt, umstellen zu müssen. Und wenn wir dann über im gleichen Moment über Innovation reden, wie sieht denn die Innovationsabteilung aus, kämpfen wir über jede Person zusätzlich, ja, von null angefangen. Ja. Wenn ich dann sage, dann stellt doch mal 5, 6 Leute ein, die Innovationen machen, Designer, Entwickler, Leute, die sich mit Startups auskennen, die sich mit Technologien auskennen. Eine Zurückhaltung, kämpfst du um jede einzelne Person, ja. Das gleiche auch mit Nachhaltigkeit. Also fürs Reporting hat man da noch eine Person, weil man das jetzt irgendwie machen muss von der Regulierung her. Aber dass man jetzt hier nochmal eine Abteilung aufbaut mit 5, 6 Leuten, die sich um wirklich nachhaltige Geschäftsmodelle kümmern, nachhaltige Produktentwicklung kümmern, findet nicht statt. Und das ist für mich schon auch eine Frage von Priorisierung, weil natürlich die Ressourcen sind ja da. Und das ist auch mal die Frage, gibt es einfach auch von außen betrachtet dann falsche Anreize, weil Technologieunternehmen wie SAP, wie Salesforce die Unternehmen in eine ganz andere Richtung treiben im Rahmen ihrer Abhängigkeit? Oder ist es wirklich so, dass ja, für Innovation, für Nachhaltigkeit, für diese Themen einfach das Gefühl, das Gespür fehlt, zu wissen, da muss ich eigentlich jetzt investieren, hier muss ich jetzt aufbauen in einer Situation, wo ich vielleicht auch auf die Kosten gucken muss, wo ich vielleicht auch noch in einem Krisenmodus bin, aber die Zukunft ja nicht aus einem Auge verlieren darf.
Ja, also ich meine, dieses Problem ist ja seit vielen Jahren bekannt, dieses, man nennt das organisationale Ambidextrie, also Beidhändigkeit, dass ich auf der einen Seite kurzfristige Verbesserungen im bestehenden Geschäft machen muss, um meine Profite entsprechend zu bewahren und zu erhöhen und auf der anderen Seite langfristig denken muss, was könnten Disruptionen sein. Und viele Mittelständler, viele Familienunternehmen vernachlässigen den zweiten Teil schon lange. Aber in der jetzigen Situation wird das natürlich nochmal ganz besonders bewusst. Ich glaube, ein Grund, eine Schwierigkeit ist auch, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Vergangenheit immer in der komfortablen Situation waren, dass sie eigentlich alles verstanden haben. Ja, dass sie verstanden haben, wie die Technologie sich weiterentwickelt, was es für Möglichkeiten gibt und so weiter und so fort, damit auch verstanden haben, wenn sie eine neue Person eingestellt haben, was machen die, wie sehen die Projekte aus, wie erfolgsversprechend sind die. Und jetzt kommen wir aber in der Situation von eigentlich maximaler Unsicherheit. Ja? Also die allerwenigsten Unternehmerinnen und Unternehmer werden jetzt die aktuellen Fortschritte bei künstlicher Intelligenz noch in 100%iger Tiefe auch verstehen. Und auch wenn wir das Thema Nachhaltigkeit angucken, es ist so viel Unsicherheit dahinter, weil wir einfach auch nicht wissen, in welche Richtung neue politische Regularien gehen, ja, wie sich beispielsweise Kosten für Solarenergie entwickeln, wie sich internationale Wirtschaftsbeziehungen entwickeln werden in diese Richtung. Das heißt, wir haben so viele Fragezeichen, dass Investitionen in eine Person oder auch in ein Projekt einfach unsicherer werden. Und da ist eine ganz natürliche menschliche Reaktion einfach, die Augen zu verschließen und zu sagen, okay, heute in diesem Monat ist das noch zu unsicher, wir kümmern uns in einem Vierteljahr auch wieder Vorlage darum, wohl wissen, dass es aber in einem Vierteljahr eigentlich auch nicht besser aussieht. Das heißt, menschlich ist es absolut nachvollziehbar, was da im Moment passiert, dass es eben nicht zu den entsprechenden Prioritätensetzungen kommt. Aber vermutlich ist es trotzdem nicht besonders positiv für die Entwicklung.
Ich finde das nur interessant, wenn man mal in die Unternehmensgeschichte reingeht von gerade diesen Hidden Champions, dann hast du immer irgendwo einen Punkt gehabt, wo technologisch betrachtet eine Generation eine Entscheidung getroffen hat, die bis heute wertschöpfend wirkt. Weil da ist eine Maschine entwickelt worden, da ist eine Technologie eingeführt worden, da ist irgendwas erfunden worden und verbunden auch mit einem Risiko zu sagen, das bringen wir jetzt in den Markt, davon sind wir überzeugt. Also würde ich auch mal sagen, diese Transformationserfahrung oder diese Innovationserfahrung müsste ja irgendwo tiefer graben in der kulturellen DNA eines Familienunternehmens liegen. Warum tun wir uns so schwer, das hervorzuholen und anhand dieser Beispiele zu lernen und zu sehen, okay, was damals vor 20, 30, 40 Jahren gelungen ist, von dem heute das Unternehmen ja immer noch profitiert, weil es ja existiert, das nochmal zu machen und jetzt eben für eine klimaneutrale Wirtschaft einfach zu schauen, mit welchen Geschäftsmodellen sind wir dann in 10, 15 Jahren genauso erfolgreich wie in der Vergangenheit?
Also ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Das eine liegt wieder in der Psychologie, also das, was Kahneman und Tversky herausgefunden haben, so unter dem Oberbegriff Prospect Theory, was ganz vereinfacht sagt, dass das, was wir haben, ist uns irgendwie wichtiger als das, was wir potenziell gewinnen oder verlieren können. Wir sind jetzt in der eigentlich sehr komfortablen Situation, dass wir ein Land mit viel Wohlstand sind, dass wir Unternehmen haben, die sehr viele Ressourcen haben. Das ist toll. Aber das führt auch dazu, dass Entscheidungen oft risikoaverser getroffen werden, weil vor 40 Jahren war das Unternehmen vielleicht noch ganz klein, hatte 10 Mitarbeiter, hatte das eine Headquarter, aber so richtig viel kaputt gehen konnte da nicht, ja?
Damals hatte man weniger zu verlieren, heute hat man viel mehr zu verlieren. Okay.
Genau, und jetzt ist das vielleicht ein Unternehmen mit zigtausend Arbeitsplätzen, mehreren Standorten. Das Verlustpotenzial ist ein ganz anderes und das führt dazu, eben wie die Psychologie sagt, dass wir risikoaverser entscheiden. Und ich glaube, der zweite Grund liegt einfach in dem wahrgenommenen Wettbewerb. Wenn wir sagen, 40 Jahren, 50 Jahren hat irgendwie der Maschinenbauhersteller aus dem Schwabenland, der über eine Innovation nachgedacht hat, sich überlegt, was der andere Maschinenbauhersteller ebenfalls aus dem Schwabenland macht oder vielleicht sogar noch der Hamburger, ja. Aber das war kontrollierbar vom Umfeld her. Wenn wir jetzt die ganzen Zukunftsthemen uns angucken mit künstlicher Intelligenz, mit IT-Lösungen und so weiter, mit irgendwelchen grünen Technologien, dann sehen wir natürlich, dass die Konkurrenz nicht im gleichen Landkreis, noch nicht mal im gleichen Land sitzt, sondern dass es da dieses eine Silicon Valley Startup geben könnte, das im Sinne von einer The Winner Takes It All Maxime am Ende immer gegen uns gewinnen wird. Ja, das heißt, der Wettbewerb, den wir als Unternehmerinnen und Unternehmer sehen, der ist plötzlich viel breiter, weil die ganze Welt eingeschlossen ist. Und der ist für uns natürlich viel undurchsichtiger, denn was wissen wir, was gerade irgendwie in Chile in irgendwelchen Labors passiert? Und die Ressourcenflüsse sind natürlich auch viel undurchsichtiger, denn es kann ja sein, dass dieses Startup aus Senegal, gerade aus, keine Ahnung, den USA so viel Funding bekommt, dass die uns am Ende im Markt überrollen werden. Und diese Überlegungen zur globalen Konkurrenz und zum globalen Wettbewerb, die waren vor 40, 50 Jahren nicht da und die führen, denke ich, auch dazu, dass der eine oder andere Unternehmer einfach das Risiko anders einschätzt.
Aber bräuchte ich da nicht eigentlich eine Fähigkeit, die eine strategische Vorausschau beinhaltet, die Fähigkeit beinhaltet, Trends zu erkennen, Trends zu beobachten? Ist das nicht etwas, was man in Unternehmen aufbauen muss und wo ich auch immer wieder bass erstaunt bin, dass das nicht existiert, dass es kein Team gibt? Bei Großkonzernen kennt man das, die haben solche Abteilungen. Bei Familienunternehmen denke ich mir manchmal, 2, 3 Leute, die sich mit einer strategischen Vorausschau befassen, die sich mit Trendanalyse befassen, das täte diesen Unternehmen gerade jetzt vor dem Hintergrund, was du auch beschrieben hast, wirklich gut. Das würde denen helfen.
Aber Michael, wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, das ist ein instrumentelles Thema, das ist richtig. Aber ich glaube auch, was Nadine sagte, der kognitive Knoten ist ja im Kopf, also dieses Bedürfnis nach Sicherheit und dieses Potenzial, alles zu verlieren, was du hast. Ne? Und das deswegen zu sagen, du gehst jetzt dieses höhere Risiko nicht ein. Das heißt, wenn du deine Trendanalyse gemacht hast und sagst, ja, okay, ich muss jetzt neues Geschäftsmodell aufbauen, aber das Risiko, um das zu tun, um da erfolgreich zu sein, ne, das entgegengesetzt mit dem, was kannst du verlieren, das verstehe ich schon, dass das als Managemententscheidung, also die Haltung, ja, die du dafür brauchst, um diese Entscheidung zu treffen, ne, das ist ein ganz anderes Denkparadigma. Da sind wir eben bei Aspekten wie Mut, aber trotzdem kalkuliertes Risiko einzugehen. Das ist ja auch die Frage, wie komme ich dann in diese Innovation? Ne, eben auch nicht, wie der deutsche Ingenieur das macht. Der schließt sich im Keller ein, entwickelt für 20 Millionen irgendein neues Produkt und schmeißt es dann auf den Markt, sondern wir gehen in Iterationen vor, in kleineren Schritten. Wir testen, wir schützen auch unsere Investitionen, indem wir in kleineren Zyklen vorgehen. Also auch, das ist auch ein methodisches Element. Aber du brauchst erstmal diese Grundhaltung, auch zu verstehen, dass du an dieser Innovation methodisch anders rangehen musst. Und ich glaube, da liegt der Hund begraben, da ist der Knoten noch nicht geplatzt aus meiner Sicht. Ja?
Genau, und dieses wirklich kalkulatorische, was ist quasi so der Maximum Loss, den ich akzeptieren möchte, reicht der, um da reinzugehen, auch eventuell mit welchen, keine Ahnung, inländischen, ausländischen Partnern schließe ich mich zusammen, sind wir wieder beim Thema Kollaboration, genau, von vorne, damit ich einfach die entsprechende Größe bekomme. Ich möchte aber noch kurz auf das zurückgehen, was du, Michael, gerade gesagt hast, also das mit den 2-3 Leuten, absolut, wäre auch mein Traum, aber eigentlich sind sogar meine Anforderungen ein Stückchen bescheidener da. Ich denke, es würde schon reichen, oder es wäre ein erster Schritt, wenn Familienunternehmen sich mehr Gedanken machen würden, wer eigentlich ihre strategischen Berater auch sind, also wer beispielsweise im beratenden Beirat sitzt, ja. Denn wir sehen ja, dass immer mehr Familienunternehmen auch einen Beirat einrichten, aber solange das, und das soll jetzt kein Bashing von irgendwelchen Gruppen sein, aber solange das jetzt ganz klischeehaft der örtliche Bankvertreter, der örtliche Steuerberater und der örtliche, keine Ahnung, Service Club Kollege da drin sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer sagt, Mensch, irgendwo in Südamerika, in Afrika, in Südostasien wurde gerade eine neue Technologie XY entwickelt, die auch für uns spannend sein könnte, oder zu sagen, Mensch, meine Bekannten, die sind gerade alle irgendwie auf dem Social Media Trend XYZ, der könnte auch für uns spannend sein. Wenn da homogene Menschen drin sitzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende wirklich die Trends sieht, sehr, 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 sehr gering. Und ich weiß, es gibt vor allem bei Familienunternehmen immer große Ablehnung, wenn man das Wort Diversität einfach nur in den Mund nimmt, ja, weil man Angst hat, dass da gewisse bisher privilegierte Personen auch ausgeschlossen werden. Aber darum geht's gar nicht, sondern Familienunternehmen würden schon allein dadurch profitieren, dass sie mit mehr unterschiedlichen Menschen sprechen. Beispielsweise nicht nur mit Unternehmern aus Deutschland, sondern auch mit Unternehmern aus Frankreich, aus Südamerika, aus wo auch immer, um deren Trends auch wahrzunehmen. Und damit hätte man relativ kostengünstig schon mal dieses Problem, das du gerade angesprochen hast, zumindest teiladressiert.
Jetzt beobachten wir natürlich aber auch, und wir reden die ganze Zeit über die Nachfolgerinnen, also Kinder aus der Familie, die dann das Familienunternehmen eines Tages auch übernehmen. Aber wir müssen natürlich auch ehrlich sein, in vielen Fällen passiert das ja gar nicht, weil die Kinder nicht wollen, weil auch die Eltern das ja anders als noch vielleicht in der Generation davor aus ihren Kindern auch freistellen, in das Familienunternehmen einzusteigen. Und wir beobachten ja seit einigen Jahren, dass mehr und mehr Unternehmen dann verkauft werden oder von Private Equity Firmen übernommen werden. Was passiert dann da, wenn so ein Schritt erfolgt? Was passiert mit dem Unternehmen, mit der Identität? Was sind da deine Beobachtungen? Und wie gefährlich ist das dann auch für die Transformation einer deutschen Wirtschaft, wenn auf einmal diese Langfristigkeit verloren geht, weil, wie wir alle wissen, Private Equity Firmen sehr kurzfristig renditeorientiert unterwegs sind?
Also wir müssen da zwischen mittelfristig und langfristig unterscheiden. Zu langfristig haben wir leider noch keine wirklichen Daten. Mittelfristig hat mein Doktorand, der Chris Kuri, eine Studie gemacht, der sich angeguckt hat, was passiert eigentlich mit Familienunternehmen, die von Private Equity aufgekauft wurden. Und in nicht allen, aber in vielen Fällen war das sogar sehr positiv, was die Transformation anbetraf. Ja. Auch die Mitarbeiter fühlten sich nicht in allen, aber in vielen Fällen gut aufgehoben, sahen die Weiterentwicklungsmöglichkeiten und die Transformation wurde tatsächlich nach vorne getrieben. Das ist ein sehr positiver Case. Und in vielen Fällen war das aber auch so, dass das ein mittelständisches Familienunternehmen war. Und wir haben in Deutschland ja sehr viele auch Mid-Cap Private Equity Investoren, die kennen, die verstehen Familienunternehmen und die sind anders, als man das aus der Heuschreckendiskussion kennt. Also die gehen da durchaus auch mit gesundem Menschenverstand ran und entsprechend, ja, wie man das auch als Mitarbeiter erwarten würde. Das heißt, mittelfristig sehe ich da, was Private Equity Investments anbetrifft, sogar einen positiven Effekt auf Familienunternehmen und die Transformation. Was mir aber Sorge macht, und das geht in der Diskussion leider immer unter, ist der langfristige Effekt. Denn wie du gerade auch schon angesprochen hast, Private Equity Investoren sind ja nicht nur auf die kurzfristige Profitmaximierung aus, sondern die haben, zumindest solange sie nicht als Evergreen Fund aufgesetzt sind, ja eine ganz klare Exit Strategy und gehen nach etwa 5 Jahren wieder raus. Und dann werden die wieder verkauft. Und es gibt jetzt Situationen, da hat die Familie das Rückkaufrecht. Das ist aber eher selten der Fall. Das heißt, nach 5 Jahren geht das an den zweiten Private Equity Investor, nach weiteren 5 Jahren an den dritten Private Equity Investor. Und irgendwann ist man dann halt, sind die Potenziale so weit ausgeschöpft zur Optimierung, dass man dann quasi, dass das Unternehmen in der Ramschkiste rangiert und dann natürlich nicht mehr der Best Owner als Private Equity übernimmt. Und das ist der Punkt, dieses, was passiert eigentlich beim zweiten, dritten, vierten, wie auch immer, Private Equity Käufer. Das sind die Punkte, die wir oft bei der Diskussion auch übersehen und die mir auch Sorgen bereiten, wenn es um die langfristige Stabilität unserer Wirtschaft geht. Denn es gibt eben nicht dieses positive Auffangbecken nach 5 Private Equity Investoren. Das haben wir nicht.
Bringt mich vielleicht auch noch auf einen anderen Gedanken. Wir hatten am Anfang ja auch, Michael, du hast ja diese schönen Statistiken, Zahlen hier genannt, 90% ne, der Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen. Brauchen wir jetzt gerade vielleicht mit der neuen Generation noch stärkeres gesellschaftliches Bekenntnis als Unternehmerinnen und Unternehmer, also die Rolle in der Gesellschaft als Unternehmerinnen und Unternehmer stärker auch in der Öffentlichkeit aufzutreten, um vielleicht sich auch für eine nicht nur ökonomische, aber auch eine gesellschaftliche Transformation, die wir ja auch irgendwo vor der Brust haben, ne? Die globalen Krisen. Also brauchen wir eine stärkere, eine politische, gesellschaftliche Perspektive in der Öffentlichkeit durch Unternehmerinnen und Unternehmer. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Also ich meine, das Bild des Unternehmers, der Unternehmerin in Deutschland ist jetzt nicht gerade positiv. Also es gibt Studien, die zeigen, wenn im Tatort ein Unternehmer auftritt, dann ist er mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Mörder oder die Mörderin. Ja, so. Und wenn man jetzt, ich habe viele junge Leute in Deutschland getroffen, die aus einem Familienunternehmen kommen, die das aber erstmal vor allem in der großen Runde verschwiegen haben. Ja, die nicht darüber sprechen wollten und wollen, dass sie aus einer Unternehmerfamilie kommen. Warum? Weil sie Angst haben, stigmatisiert zu werden als, naja, dein Papi zahlt dir doch eh alles, ja, du hast doch so selber noch nichts erreicht im Leben und so weiter und so fort, ja. Also diese ganzen Aussagen, die wir aus Neiddiskussionen kennen, sind da omnipräsent. Und das ist natürlich auch eine schwierige Situation, denn wenn man das Gefühl hat, dass man als Unternehmerkind quasi schon negativ assoziiert ist mit der reichen Schicht und so weiter und so fort, die ja an allem schuld ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht so wahnsinnig hoch, dass man das Unternehmen übernehmen möchte und damit quasi weiter mit dem Unternehmen verbunden wird. Aber gerade dieses Unternehmertum, das brauchen wir ja in Deutschland und deswegen wäre eine andere Sicht auf das Thema Unternehmertum extrem hilfreich. Zum einen, was die Nachfolgerinnen und Nachfolger anbetrifft, aber natürlich auch, was die ganz vielen anderen Menschen anbetrifft, die beispielsweise Gründerinnen und Gründer werden könnten. Oder aber die Nachfolge von Familienunternehmen als Externe antreten könnten. Denn ihr habt gerade Private Equity erwähnt, aber wir haben natürlich viele Familienunternehmen in Deutschland, die auch ein Stück kleiner sind und die vielleicht für Private Equity noch gar nicht so interessant sind, die aber trotzdem einen Nachfolger suchen. Und es gibt da wahnsinnig gute Konzepte aus Stanford beispielsweise, wie junge Menschen, die unternehmerisch tätig sein wollen und können, aber vielleicht keine brillante, zündende Idee für ein Startup haben, wie die dann durch das ETA, Entrepreneurship Through Acquisition, also Nachfolge durch Kauf sozusagen, die dadurch Unternehmer werden können. Aber auch dafür brauchen wir natürlich gesellschaftliche Unterstützung.
Was glaubst du, was man tun müsste gesellschaftlich, um das Bild des Unternehmers, der Unternehmerin zu verbessern, positiv zu besetzen?
Ich meine, wie bei jeder gesellschaftlichen Transformation ist das natürlich, gibt es da nicht irgendwie 2, 3 Einzelschritte, sondern viele Dinge. Ich glaube, ein Teil betrifft die Medien und die Berichterstattung über Unternehmerinnen und Unternehmer und wie diese dargestellt werden, ja? Und wie auch vielleicht die Leistungen, die für den Landkreis dann getan werden, auch mal noch mehr betont werden. Ein zweiter Punkt betrifft aber auch die Schulen in Deutschland. Ja, also wir haben in nicht allen Bundesländern Wirtschaft als Pflichtfach. Wir haben Wirtschaft erst oft sehr, sehr spät im Lehrplan. Und dieses ganze Thema rund um unternehmerisches Denken, das kommt ja an den Schulen gar nicht vor. Ja, also man könnte da so wahnsinnig viel machen. Ich erinnere mich bei unseren eigenen Kindern, die mal einen Basar machen sollten, wie dann die Idee aufkam. Naja, die könnten sich ja auch überlegen, wie die beispielsweise Werbung machen, ja, wie die Plakate aufhängen, wie die vielleicht sich überlegen, ob sie noch Kuchen backen und zu welchem Preis sie das dann verkaufen. Und mit dem Geld könnten sie ja einen wunderschönen Klassenausflug machen, ja. Das sind alles so einfache Dinge, wie man Wirtschaft und Unternehmertum Schülerinnen und Schüler schon ab dem Grundschulalter beibringen kann, ja. Aber das passiert nicht, sondern so meine Erfahrung und die vieler Kollegen, die Reaktion, die dann aus dem Bildungskontext kommt, ist in vielen Fällen negativ. Man möchte damit jetzt nichts zu tun haben. Geld, Unternehmertum, das sind eben keine Themen für die Schule. Und ich finde, dann verwundert es nicht, dass die Kinder und Jugendlichen einfach nicht an das Thema rangeführt werden. Und es gibt wunderbare Initiativen, wie zum Beispiel Startup Teams, die versuchen, diesem Trend entgegenzuwirken. Und das ist toll und das soll auch so bleiben. Aber ich glaube, noch mehr könnten wir erreichen, wenn wir das auch an anderen Stellen in die Schulen direkt mit reinbringen würden.
Gab es für dich so einen Moment der Wahrheit, wo du auch bereit warst, in diese Wirtschaftsunternehmenswelt zu kommen? Du hast ja gesagt, du bist ausgebildete Physikerin. Da muss es ja irgendwo bei dir ja auch einen Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, ich bleibe nicht in der Naturwissenschaft, sondern ich widme mich der Wirtschaft, den Unternehmerinnen und Unternehmern. Also hast du da irgendwie, gab es da bei dir irgendeinen Moment, wo du sagtest, ich habe verstanden, ich muss mich mehr mit meinen Fähigkeiten um diese Sphäre der Gesellschaft kümmern?
Also es gab nicht diesen einen Aha-Moment, aber wie das kam, war, ich habe die Physik immer geliebt. Ich liebe die Physik auch immer noch, ja. Und das sind wunderbare Einzelexperimente, das ist ein wunderbares Hobby gewesen, auch Experimente voranzutreiben. Aber ich habe dann während meines Studiums relativ am Ende eben auch in der Unternehmensberatung ein Praktikum gemacht und habe festgestellt, wie groß doch die Hebelwirkung von Unternehmen ist. Und der Professor Michael Porter, den viele noch von Porter's Five Forces kennen, der hat in einem TED-Talk mal wunderbar gesagt, naja, viele sehen Unternehmen als Teil des Problems, zum Beispiel Nachhaltigkeit oder fehlende Nachhaltigkeit. Und das mag auch stimmen, aber jede Lösung muss eigentlich auch mit Unternehmen und durch Unternehmen geschehen, denn nur Unternehmen erzeugen Ressourcen und sind so skalierbar, dass sie diese ganzen vielen Probleme, die wir momentan auf der Welt haben, von Hunger zu fehlender Bildung zu fehlendem klarem Wasser und so weiter, dass sie die auch lösen können. Und das war für mich so der Punkt, dass ich sagte, wenn ich wirklich einen Impact haben möchte, dann hilft es, sich mit Unternehmen zu beschäftigen. Denn das sind diejenigen Entitäten, die am Ende auch wirklich schneller noch als beispielsweise Politik oft, die da wirklich auch den Impact haben können. Und wir haben so viele Unternehmen in Deutschland, die wirklich toll sind, aber auch viele, wo man sagt, Mensch, wenn man da reinguckt, da könnte noch so viel besser laufen, da könnte die Nachfolge besser organisiert sein, da könnte die Datenstrategie noch geschrieben werden, da könnte anders über Nachhaltigkeit nachgedacht werden, dass ich zu dem Schluss kam, da kann ich am meisten bewirken.
Denkst du in dem Zusammenhang, weil du sprachst ja von Impact, also eine positive Auswirkung zu haben durch das unternehmerische Tun auf die Gesellschaft, dass wir auch wegkommen müssen von dieser rein finanziellen Incentivierung und Bewertung von Unternehmen, wo es am Ende ja nur um, sagen wir mal ganz ehrlich, um Umsatz und um Marge und um Marktkapitalisierung geht, wenn man an der Börse notiert ist, dass es eigentlich ganz andere Indikatoren braucht, auch Steuerungsindikatoren braucht, um mehr gemeinwohlorientiert aufzutreten, mehr nachhaltig aufzutreten? Und würde das vielleicht auch dann das unternehmerische Bild in der Bevölkerung auch verändern?
Also ich denke schon, also ich meine, wenn wir uns Menschen angucken, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Kategorien, ja, von den Visionären und ich möchte sie nicht Idealisten nennen, aber die Menschen, die einfach auch für die Werte stehen und denen Nachhaltigkeit wichtig ist, hin zu denen, die denen einfach nur das Monetäre wichtig ist. Also in der Gesellschaft sehen wir da ja eine ganz große Breite und irgendwie müssen wir alle abholen. Und ich finde die Initiativen, um auch so die Gemeinwohlorientierung und das Ökologische sichtbar zu machen, die finde ich wunderbar. Sei das jetzt entweder über eine B-Corp-Zertifizierung oder über Ähnliches. Also das finde ich richtig und wichtig. Ich glaube, wir müssen nur aufpassen, dass es am Ende richtig gemacht wird. Denn wenn ich mir sehr viel von den aktuellen Reportings angucke, ja, wir haben ja wahnsinnig viele Reporting-Anforderungen an die Unternehmen, dann ist ganz viel einfach auch so gemacht, dass Greenwashing auch möglich ist. Ja, also wenn einfach nur gefragt wird, ob es den Prozess zum Monitoring von XY gibt, ja, dann kann das jedes Großunternehmen mit entsprechenden Ressourcen positiv für sich ankreuzen. Bedeutet aber natürlich nicht, dass das ein Unternehmen ist, was wirklich nachhaltig ist. Das heißt, ich glaube, dieses nicht finanzielle Darstellen von Leistungen ist unglaublich wichtig. Wir müssen aber sicherstellen, dass wir die richtigen Dinge darstellen und dass wir nicht ein Greenwashing von irgendwelchen Großunternehmen erlauben, sondern dass da wirklich Substanz dahinter ist. Ja, also beispielsweise, wenn ich mir viele von den Commitments angucke von Unternehmen, bis wann die alle Net Zero sein wollen, dann klingt das erstmal toll, aber ich würde vermuten, dass wenn wir jetzt hier tiefer reinbohren würden und nach den Plänen fragen würden, den Maßnahmen, die da dahinter stehen, dass es dann relativ mau aussieht, ja. Und das kann halt auch nicht sein, sondern wir müssten dann bei sowas schon es möglich machen, dass wir die wirklichen Maßnahmen und den wirklichen Beitrag auch messen und nicht nur das, was von PR-Seite aus gewünscht ist.
Siehst du da eine gesunde Allianz zwischen vielleicht auch Wissenschaft, Unternehmerinnentum und Politik? Oder siehst du da eher, wie ich es beobachte, wahnsinnige Spannungsfelder und da auch nochmal differenziert natürlich zwischen den Unternehmerinnen auf der einen Seite und ihren Verbänden auf der anderen Seite. Wenn ich mir manchmal so die Verbandsverlautbarung der letzten 6-12 Monate anhöre, dann hat man ja das Gefühl, dass die deutsche Wirtschaft wirklich kurz vorm Konkurs ist. Also die Negativszenarien, die da gemalt werden und die Aussagen, die da getroffen werden und auch das Anklagende Richtung Politik, also an was Politik alles schuld ist, führt für mich überhaupt gar nicht dazu, dass es eine Basis gibt, wo man mal gemeinsam in einer Allianz versucht, genau diesen transformatorischen Weg zu gehen, den du auch gerade beschrieben hast. Siehst du das auch so? Und wenn ja, was ist dein Rezept, um das aufzulösen?
Also ich sehe im Moment wahnsinnige Spannungen zwischen Politik und Unternehmerinnen und Unternehmern, ja, auch vor allem über die Verbände gebündelt, die natürlich jede bürokratische Mehrbelastung vermeiden wollen. Und das kann ich auch zumindest teilweise nachvollziehen, ja, denn durch ein Reporting, ja, ist der Umwelt auch nicht geholfen, ja. Also das reine Reporting, die reinen Zahlen rein, den Ist-Zustand aufzuzeigen, das hilft uns nicht nachhaltiger zu werden, sondern was uns hilft, sind die konkreten Maßnahmen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ein Gegeneinander von Unternehmen und Politik uns auch nicht weiterbringen wird, ja, sondern das ist etwas, was uns am Ende lähmen wird. Insofern müssen wir es irgendwie schaffen, dass es da wieder zu mehr konstruktiver Kommunikation kommt. Du hast auf der anderen Seite noch die Rolle der Wissenschaft angesprochen und das ist tatsächlich ein Weg, den wir seit Dezember als WHU auch verstärkt gehen. Wir haben kurz vor der Weihnachtspause unser Sustainability Management Center ins Leben gerufen, was genau den Zweck hat, nämlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Nachhaltigkeit, die viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch in den letzten Jahren und immer noch erarbeitet haben, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern zu diskutieren und damit den Wissensfluss, den Wissenstransfer auch zu erleichtern, mit wirklich den Stakeholdern Wissenschaft als quasi Wissenserkenntnis auf der einen Seite, Unternehmen auf der anderen Seite, die von der Wissenschaft aber auch untereinander lernen wollen und als drittes aber auch noch unsere Studierenden, die wir jetzt schon von sehr jungem Alter aus auch ausbilden möchten, Nachhaltigkeit eigentlich bei all ihren Entscheidungen, die sie dann treffen, mitzudenken und mitdenken zu können Und um das quasi besser zu ermöglichen, haben wir jetzt im Dezember das entsprechende Center gegründet.
Wo siehst du eigentlich aus deiner Sicht die größten Potenziale für Familienunternehmen in einer digitalisierten Welt? Also für mich ist immer dieses sehr kontroverse Thema rund um Daten, ist für mich eigentlich in der aktuellen Diskussion eine große Opportunität. Wenn ich sage, wenn wir deutsche Ingenieurskunst, also wir sind ja sehr stark im produzierenden Gewerbe auch traditionell in Deutschland, in Familienunternehmen tätig, wenn wir das verbinden, im Prinzip mit einer datengetriebenen Wertschöpfung, die eben, sagen wir mal, nach demokratischen Gesichtspunkten, ethischen Gesichtspunkten, datenschutzrechtlich auch Geschäftsmodelle anbietet, die das als Wettbewerbsvorteil nutzen. Wäre ein Gedanke, den ich so habe. Aber siehst du bestimmte Stoßrichtungen, wo wir sagen, da könnten wir die Potenziale von Familienunternehmen nutzen, um praktisch das als, sagen wir mal, in einer digitalisierten Welt als Vorteil auszuspielen?
Also ich meine, wir haben ja in Deutschland, wie du schon sagst, wunderbare Ingenieurskunst. Wir haben aber auch eine sehr gute Ausbildung an vielen Universitäten, was Informatik und damit das Thema Daten anbetrifft. Das heißt, wenn wir es erlauben würden, durch die Datenschutzvorgaben die beiden Dinge auch wirklich zu kombinieren, dann könnten wir bei diesen Dingen natürlich auch weit vorne sein, ja. Auch Dinge, sei das jetzt in der Medizintechnik, sei das irgendwo im Maschinenbau oder Ähnliches, da könnten wir das wunderbar kombinieren. Aber es muss natürlich noch mehr gemacht werden.
Aber sind das nicht dann auch die Bilder, die Politik und Wirtschaft gemeinsam entwickeln müsste?
Und incentivieren müsste. Ich glaube, ja. Das war ja der Kritikpunkt auch von Nadine, wenn ich es richtig verstanden habe. Also nicht über Bürokratie und Regelungen und Verbote, sondern über Incentivierungsmaßnahmen, gerade für Familienunternehmen in diese Felder zum Beispiel. Das Förderungen, ne, Subventionen, das würde ich mir vielleicht wünschen.
Ja, und das geht sowohl für das Thema Digitalisierung als auch für das Thema Nachhaltigkeit, ja. Also ich meine, wir haben so viele Studiengänge, die das eigentlich erlauben, kreative und innovative Lösungen, technologische Lösungen für die Nachhaltigkeitsproblematik zu finden, dass wir auch hier eigentlich eine Stärke des deutschen Mittelstands wieder ausspielen könnten.
Aber müsste dann nicht in dein Management Center of Sustainability auch die Politik einbezogen werden als ein Akteur? Und wäre nicht dann auch so eine von der Wissenschaft organisierte Plattform diejenige, wo man auch diese Spannungen ja nicht nur aushält, sondern auch wirklich überwindet und abbaut, um zu gemeinsamen Visionen und Zukunftsbildern zu kommen auf der einen Seite und dann aber auch die Wege gemeinsam auszubuchstabieren bis hin auch auszuverhandeln?
Ja, absolut. Ich meine, das setzt natürlich auch immer eine gewisse Bereitschaft auch der Politik voraus, sich da einzubringen. Also ich muss sagen, in Rheinland-Pfalz sehen wir da zum Beispiel eine große Offenheit. Du hast das bei der Intro kurz angesprochen. Es gibt in Rheinland-Pfalz den Zukunftsrat nachhaltige Entwicklung, der von der Landesregierung eingesetzt ist und den ich mittlerweile leiten darf. Wir sind da gut 20 Mitglieder, die bunt zusammengesetzt sind aus der Wissenschaft, aus Verbänden, aber auch aus Unternehmen. Und wir diskutieren da mit der Politik wirklich auch sehr offen darüber, was eigentlich im Moment fehlt, um beispielsweise das Kreislaufwirtschaftskonzept in der Umsetzung in Rheinland-Pfalz noch weiter voranzubringen. Und das ist natürlich ein Prozess, der auch nicht von einem Tag auf den nächsten passiert, aber der gut funktionieren kann, wenn es eben die Offenheit von allen Seiten dazu auch gibt.
Müssten in dem Sinne Unternehmerinnen viel politischer werden und sein?
Da ist natürlich die Frage, was sollen die Unternehmerinnen und Unternehmer noch alles machen? Ja? Also ich meine, so ein Unternehmen zu leiten, das ist ja eigentlich auch schon ein 24-7-Job, der vor allem, wenn man Familie dann noch hat, jetzt wirklich nicht mehr viel Zeit für Weiteres lässt. Das heißt, ich habe diese Forderung nach mehr politischem Engagement schon oft gehört. Ich finde die auch im Prinzip gut. Sie ist halt nur schwierig umzusetzen. Was ich aber jetzt auch oft gehört habe, ist, dass oft die Zusammenarbeit in der Lokalpolitik extrem gut funktioniert. Ja, dass man sagt, irgendwie im Lokalen oder wie bei uns jetzt auch in Rheinland-Pfalz auf Landesebene funktioniert das sehr, sehr gut. Es scheint tatsächlich auf der höchsten Ebene zu sein, auf der Bundesebene, wo es dann zu dem Disconnect kommt zwischen Unternehmen auf der einen Seite und auf der Politik auf der anderen Seite. Und für diesen Disconnect bräuchte es tatsächlich noch eine Lösung.
Dann würde ich gerne zum Abschluss unseres Podcasts nochmal eine Perspektive nach vorne machen und dich einfach fragen, wie aus deiner Sicht die Zukunft von Familienunternehmen aussieht. Also wenn wir mal mit dir nochmal eine Zeitreise machen, 10, 20 Jahre vorausschauend, wie sieht dann für dich das Familienunternehmen aus?
Also ich denke, ich hoffe, wir haben immer noch viele Familienunternehmen in Deutschland. Ich glaube, viele werden es nicht schaffen, ja, also die eben vorher angesprochenen, nicht digitalisierten, sehr patriarchalischen, die werden wahrscheinlich aussterben und ersetzt werden. Ich glaube aber, dass viele von den Familienunternehmen, die jetzt gerade durch die neue Generation übernommen wurden, dass die auch in Zukunft weiter aufblühen werden. Die werden sich genau mit den Themen beschäftigt haben, die wir gerade genannt haben, nämlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und werden dann quasi in 10, 20, 30 Jahren in der nächsten Transformation stecken, die wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht voraussehen können. Ich glaube, dass wir durchaus mehr Unternehmensanteilskonzentration noch haben werden als jetzt. Wir sehen ja, dass es viele Family Offices gibt, also immer mehr, also Unternehmerfamilien, die auch in andere Unternehmen investieren, in Startups oder auch in Private Equity Targets. Das heißt, ich glaube, dass viel vom Private Equity Markt in der Zukunft auch von Family Offices dominiert wird, die dann aber eine langfristige Investitionsperspektive haben. Und ich glaube, dass der vorher genannte Nachfolgepfad Entrepreneurship through Acquisition relevanter wird. Das heißt, dass auch gründungswillige junge Menschen, die nicht aus einer Unternehmerfamilie kommen, die Möglichkeit haben, Unternehmen zu übernehmen und damit als Familienunternehmer oder Familienunternehmerin der neuen Generation und einer neuen Familie dann auch zu wirken.
Wird es ein anderes Verhältnis zu Eigentum, Besitz und Geld geben in Zukunft?
Das hängt sehr stark davon ab, wie die gesellschaftliche Debatte weiterläuft. Ich glaube, dass wir bei vielen unserer Geschäftsmodelle einfach durch das Thema Kreislaufwirtschaft bedingt viel weniger Eigentum haben werden. Ich glaube auch, dass wir neben den ganz klassischen Familienunternehmen immer mehr Konstrukte zwischen rund um Stiftungen sehen werden oder andere Gesellschaftsformen, wo das Eigentum nicht bei einer Familie liegt, sondern beispielsweise bei einer Stiftung liegt.
Nadine, vielen herzlichen Dank für diesen Austausch heute im Jahre 2024. Wir bleiben in Kontakt, wir werden das mit dir weiter verfolgen, begleiten und auch weiter positiv stimulieren. Und lass uns gerne regelmäßig einen Rückblick machen und eine Vorausschau machen auf die darauffolgenden Jahre. Ich glaube, dein Engagement auch gerade in solchen Netzwerken auf Landesebene, auch in politischen Netzwerken, ist, glaube ich, ein richtiger Weg, um ja die Spannungen abzubauen auf der einen Seite, aber auch um positive Bilder für Unternehmerinnentum und Wirtschaft zu setzen. Vielen Dank für das Gespräch und dir alles Gute.
Dankeschön.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.